Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Gut, Kinder, ihr dürft zum Spielen zu den Nachbarn, aber wenn ihr Durst bekommt, dann denkt dran, um Wein dürft ihr bitten, aber bloß nicht um Wasser. Das war ein Zitat und man kann sich das ja kaum vorstellen, dass Eltern so etwas sagen, dass einfaches Wasser etwas so Seltenes und Kostbares ist. Die Kinder auf El Hierro, denn dorthin geht's jetzt, die haben diesen Satz noch in den 40er und 50er Jahren zu hören bekommen. So hat es ein sehr betagter alter Mann, meinem Kollegen Franz Lerchenmüller, erzählt. El Hierro, also was weiß man sonst noch von dieser kleinsten der 7 Kanareninseln? Mit einem Alter von knapp über 1 Million Jahren ist sie auch ihre jüngste. Auf den 278.000 Quadratkilometern sind 11.000 Menschen gemeldet, aber tatsächlich leben nur so in etwa 7.000 dauernd hier. Der Vulkanfelsen im Atlantik, der aussieht wie ein unförmiger Bumerang und aus nicht unbekannten Gründen das Eisen, heißt, ragt bis zu 1500 Meter hoch, fällt unter Wasser, aber weitere 4000 Meter bis zum Meeresgrund ab. 90% der 120 Kilometer Küste sind steiler Fels, ein Gebirgszug, der Cumbre, an dem die Passatwolken aus Nordwesten hängen bleiben, der teilt das Eiland in Nord und Süd. Und was für Reisende interessant ist, El Hierro ist ein Ziel für alle, denen es auf Ibiza, Teneriffa und Co. zu laut, zu voll, zu erschlossen, zu schrill oder zu dicht besiedelt ist. Auf El Hierro fallen nur wenige richtig touristische Einrichtungen ins Auge. Statt eines Lichtermeeres funkeln nachts höchstens einzelne Lichtgirlanden aus dem Dunkel. Und darüber sieht man die Sterne. Soweit also ein paar nüchterne Fakten, damit Sie wissen, wohin wir in den nächsten Minuten reisen. Denn wenn wir erstmal auf El Hierro unterwegs sind, dann geht es eigentlich nur noch um eines, ums Wasser. Das Wasser hat die Geschichte der Insel geprägt wie kein anderer Faktor, hat mir eben Kollege Franz Lerchenmüller erklärt. Und der tägliche Kampf um jeden Tropfen, der dauert auch heute noch weiter unvermindert an.
Als im Jahr 1405 der Abenteurer Jean de Bettencourt die Insel El Hierro für den kastilischen König besetzte, wussten die Bimbaches, die Ureinwohner, sofort, was zu tun war. So berichtet es jedenfalls die alte Sage.
Auf dem Sterbebett hatte der Zauberer Ione einst unseren Vorfahren prophezeit:
Es werden Fremde auf schwimmenden Häusern an unseren Küsten auftauchen, und sie führen nichts Gutes im Schilde. Verbergt ihnen den heiligen Baum, von dessen Blättern das Wasser uns stets so zuverlässig tropft, hinter Brombeerranken und Pinienästen. Sagt, dass ihr kein Wasser habt als den Regen, dann werden sie wieder abziehen.
Und genauso machten sie es. Sie verhüllten den Baum. Und tatsächlich fanden die Soldaten bei ihren Streifzügen keine Quelle und keinen Fluss. Und ihr Kapitän war nahe dran, wieder abzuziehen. Doch dann führte der Leichtsinn, den die Liebe gebiert, zur Katastrophe. Ein Hirtenmädchen namens Ginama verbrachte die Nächte mit dem Pferdeburschen von Jean de Bettencourt. Im Taumel der Leidenschaft verriet sie ihm das Geheimnis des versteckten Baumes. Daraufhin nahm der Eroberer die Männer als Sklaven gefangen. Die unglückselige Ginama aber wurde, wie es Verrätern gebührt, von unseren Ahnen mit einem Fels erschlagen.
Den heiligen Baum Arbol Garoué gibt es immer noch. Mit seinen verschlungenen, von dichtem Moos bedeckten Ästen und einem immergrünen Blattkleid steht er in einem runden Felsenkessel. Allerdings ist es nicht mehr der ursprüngliche, erzählt Johanna Söhner, die seit 32 Jahren auf den Kanaren lebt und immer wieder Besucherinnen und Besucher für deren Schönheit begeistern will. Der wurde bereits 1610 von einem Sturm entwurzelt. Sein Nachfolger steht dort seit 1957 und ist auch schon 10 Meter hoch gewachsen.
Es ist ein Stinklorbeer. Der Stinklorbeer, weil das frische grüne Holz sehr stinkt. So sehr, dass man, wenn man den abhauen möchte mit Äxten, dann muss man sich abwechseln, weil man das nicht ertragen kann, den Gestank.
Am Abhang darunter, im Tal von Los Lomos, verteilen sich mehrere tiefe Wasserbecken, bedeckt von dichten Büschen.
Genau an dieser Stelle, wo dieser Baum steht, da gibt es ein ganzes Tal, das nach unten führt, Richtung Meer. Und an dieser Stelle auf der Insel, das ist so, was ich kenne, die einzige Stelle, die so eine richtige lehmige, undurchlässige Unterschicht hat. Und dadurch kann das Wasser, das diese Büsche, die über diesen Löchern stehen, abtropfen lassen, aufgefangen werden. Und es war sehr wahrscheinlich auch die Stelle, wo die Ureinwohner ihr Wasser geholt haben damals.
Wasser, Wasser, Wasser. Wasser sickert durch die Geschichte von El Hierro, es tröpfelt durch seine Legenden, rieselt in Liedern und entscheidet über Tod oder Leben. Immer ging es darum, Wasser zu finden, zu verteilen, zu speichern, zu verteidigen.
Wasser ist ein zentrales Thema auf El Hierro. Das ist eine sehr junge Insel, das Gestein ist noch sehr porös. Es gibt also kaum wasserundurchlässige Schichten im Gestein und somit gibt es kaum Brunnen. Also es gibt eigentlich kaum süßes Wasser, das unterirdisch rausgeholt werden kann.
Wer also die Insel und ihre Menschen verstehen will, muss sie nach dem Wasser fragen. Der 70-jährige Amos Luzardo etwa wuchs im Tal von El Golfo auf. Direkt an der Quelle von Las Puntas erinnert er sich an seine Kindheit.
Mi abuelo y mi bisabuelo desde arriba donde está el hotel, arriba donde se ve ese grupo de casas.
Meine Großeltern und meine Urgroßeltern lebten da oben in den Bergen, wo man noch die paar Häuser sieht. Mein Vater wurde 1916 geboren und schon mit 7 Jahren musste er mitgehen, wenn sie zweimal pro Woche mit dem Vieh von oben runterkam, über diesen Weg, der damals noch viel steiler und steiniger war. Er trieb mit seinem Vater die Kühe und die Mutter trug die Wäsche in einem Korb.
Denn diese Quelle von Las Puntas war eine der ganz wenigen Wasserstellen auf der Insel.
Unten angekommen wurde als erstes die Wäsche gewaschen und zum Trocknen ausgebreitet, damit sie hinterher nicht so schwer war. Dann wurde das Vieh getränkt. Am Ende füllte man Wasser in einen Krug für zu Hause. Ich habe dann meinen Vater gefragt, Papa, aber wenn ihr dann oben angekommen seid, da hattet ihr doch schon wieder mehr Durst als vorher. Er sagte, klar, aber so haben die Kühe wenigstens zweimal die Woche etwas zu saufen bekommen. Denn die übrige Zeit mussten sie ihren Durst immer nur mit Kaktusschnitzeln stillen.
Kein Wunder, dass jeder Tropfen Wasser kostbar war.
Das wenige spärliche Regenwasser hat man alles aufgefangen. Was über die Dächer und über den Patio ablaufen konnte, hat man aufgefangen. Und zunächst hat man von dem gelebt, so gut es ging, so sparsam es wie möglich. Und dann, praktisch im 20. Jahrhundert, hat man mit Schiffen Wasser von den anderen größeren Inseln gebracht und mit Lastwagen verteilt.
Ich erinnere mich noch, wie in den 40er, 50er Jahren die ersten Lkw in die Dörfer kamen und die Leute dort am Hahn Wasser zapfen konnten. Genau wie in Afrika heute. So lange ist das noch gar nicht her.
Auf El Hierro, der kleinsten der Kanareninseln, findet sich auf engem Raum eine kaum glaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Landschaften. Wie aus einem frisch gepflügten Steinacker ragen an der Nordwestküste schwarze, zerrissene Lavaschollen hoch. Auf den rollenden Hängen im Norden lässt der Winterregen das Gras sprießen, unter einem blauen Himmel weiden Kühe zwischen Zwergginsterbüschen. An der Straße in den äußersten Westen krachen tief unten Brecher gegen schwarzglänzende Basaltsäulen. Sie lassen die Luft erzittern und die gigantische Meeresorgel rauschen und donnern. Ganz im Westen markiert der Leuchtturm Faro de Ochia den Punkt, der lange als das Ende der bekannten Welt galt. In der See davor, Mar de las Calmas, beginnt die Geschichte der Schutzpatronin von El Hierro, der Virgen de los Reyes.
Es gab ein Schiff, das übersetzen wollte, nach Amerika. Es war hier in eine Flaute geraten und konnte über eine Woche nicht weiter. Dann gingen der Besatzung mit der Zeit die Nahrungsmittel und das Wasser aus. Und die Hirten, die hier oben in der Dehesa leben, haben das gesehen, sind runter und haben sie versorgt. Und so konnten sie weiter segeln. Als Dank haben sie ihnen das Einzige, was sie als Wert auf dem Schiff hatten, gegeben. Und das war diese kleine Renaissance-Madonna. Und das war am Tag der Heiligen Drei Könige, am 6. Januar. Und die Hirten nannten sie deshalb die Virgen de los Reyes, die Madonna der Könige.
Erstmal aber stellte man sie nur in einer Höhle ab und erinnerte sich erst ein Jahrhundert später an sie, als es wieder einmal gar nicht mehr regnen wollte. In der Verzweiflung flehte man die Gnadenreiche an und siehe da. Kurz darauf schüttete, platterte und goss es, was nur so herunter konnte. Im Jahre 1745 das gleiche Problem, der gleiche Erfolg. Jetzt war klar, in der pausbäckigen Heiligen schlummerten Regenzauberkräfte. Um ihr Wohlwollen auf Dauer zu erhalten, baute man ihr weiter oben am Hang ein weißes Kirchlein mit weißem Turm und ehrt sie noch heute alle 4 Jahre mit einer prächtigen Prozession.
Hier von der Ermita aus wird die Madonna getragen in einer Sänfte, mehr als 28 Kilometer bis zur Kirche in Valverde, über die ganzen Gipfel der Insel, begleitet mit Tänzern und Musikern und Tausenden von Pilgern. Die letzte Bajada nennt man das. Die letzte Bajada, das war 2017. Und das sind 30.000 Personen auf der Insel gewesen, die diese Bajada begleitet haben. Manche machen das die ganze Strecke, manche machen das sogar barfuß. Es wird getanzt. Und so wird die Madonna eben begleitet, bis sie dann nachts irgendwann um 11 oder 12 in der Kirche in Valverde ankommt.
Höher am Berg fällt der Nebel ein und verwandelt die Ebene von El Sabinar in ein Land vor unserer Zeit.
Das sind so sanft abfallende Ebenen, bedeckt mit runden Büschen. Das sind eben die Wolfsmilchgewächse und das sind die Sabinas. Und dazwischen drin ist es so karg, frisch grün, weil es eben geregnet hat. Und die Wolken machen immer mal wieder ein Fenster auf, dann kann man ein bisschen weiter sehen. Jetzt sehe ich da vorne einen großen gebeugten Wacholderbaum. Dahinter ist ein Vulkankegel. Also hier diese Westspitze hat auch noch sehr viel vulkanisches Gestein an der Oberfläche, das man sehen kann.
Schwarz ist der Kies, grau sind die Baumstämme, türkis die Wolfsmilchbüsche. Der raue Wind hat hier das Sagen und wer sich ihm nicht unterwirft, wird in die Knie gezwungen. Die alten Wacholderbäume hat er ducken, aber nicht vertreiben können. Manche wachsen, demütig von Geburt, platt an den Boden gedrückt. Andere sind erst später in den Hüften eingeknickt. Wie verschlungene Taue winden sich ihre Äste. Die verdrehten Stämme glänzen mattsilbrig oder tragen letzte, borkige Schuppen. Dann werden die Wälder dichter.
Das sind zum Teil Kiefernwälder und tiefer, ein bisschen unter 1000 Meter, sind es diese Nebelwälder oder Lorbeerwälder. Und die melken, so nenne ich das, die melken die vom Wind hergetriebenen Wolken, diese Passatwolken, die praktisch großen Teil des Jahres da an diesen Wänden hängen, an diesem Gebirge, melken die Nebel aus, sodass da kleine Tröpfchen entstehen an den vielen Ästchen und Nadeln. Und die Tröpfchen, die gehen dann in das Erdreich, tropfen langsam ein. Und das nennen die Leute hier den horizontalen Regen. Und ich nenne das die Wolkenmelkmaschine.
Und diese riesige Melkmaschine hat über die Jahrhunderte so perfekt gearbeitet, dass die Bewohner des Golfo-Tals heute noch davon profitieren, erzählt Amos Luzardo.
Hoy en día somos unos privilegiados porque un ingeniero cuando se hizo el pozo de los padrones porque hay varios pozos.
Heute sind wir privilegiert. Man hat ja die ganze Zeit über immer wieder Brunnen gebohrt, aber da kam nie viel Wasser und das, was kam, wurde meist schnell salzig. Aber dann hatte ein Ingenieur die Idee, von einem der Brunnen aus einen 1 Kilometer langen Stollen schräg nach oben zu bohren. Ganz oben ist ja die Hochebene. Und da stand ein großer Wald, bis die Spanier kamen. Die Bäume haben Wasser gesammelt, Jahrhunderte lang, Jahrtausende lang. Jede Menge Wasser, weil darunter wohl eine undurchlässige Schicht ist. Und von diesem Reservoir bekommen wir heute im Tal von El Golfo unser Wasser.
Kartoffeln, Zucchini, Tomaten und Paprika wachsen im Tal. Juan Morales ist hier Bauer. Er besitzt seine Finca schon seit 1989 und pflanzt Bananen, aber auch Ananas.
Ab 1978 wurde die Ananas aus Venezuela und aus Costa Rica eingeführt. Heute produziert unsere Kooperative 3 Millionen Kilo pro Jahr. Sie werden alle auf den Kanaren verkauft, auf Las Palmas und Teneriffa. Festland Spanien bekommt Ananas von der Elfenbeinküste für 90 Cent. Das lohnt sich für uns nicht.
Wie kommt es, dass hier, anders als auf den anderen Kanareninseln, die Ananas vielerorts die Banane ersetzt hat?
Bananen anzubauen ist schwierig, weil es hier oft starken Wind gibt und die Pflanzen das nicht mögen. Aber eigentlich ist die Banane rentabler. Die pflanzt du einmal und das war's.
Ananas machen mehr Arbeit. Juan steht zwischen den langen Reihen stachliger Büsche und erklärt, warum.
Vom Pflanzen bis zur Ernte dauert es 18 Monate. Die Pflanze steht da 2 Jahre und liefert 3 Ernten. Danach wird sie herausgerissen, die Erde wird desinfiziert, dann wartet man 3 Wochen und kann wieder neu pflanzen. Die Plastikplane dazwischen und die Kiefernadeln sollen das Unkraut verhindern und die Feuchtigkeit halten.
Wie aber fast alles auf El Hierro hat auch die Frage Ananas oder Bananen mit dem leidigen Thema Wasser zu tun.
Die Ananas braucht sehr wenig Wasser, weil sie eine Tropenpflanze ist. Hier wässere ich einmal die Woche 5 Minuten lang. Die Bananen brauchen alle 7 Tage eine halbe Stunde lang Wasser.
Während der Jahrhunderte davor hatte El Hierro nur ein einziges Ausfuhrgut, das die anderen Inseln interessierte: Wein. Ein Engländer hatte im 16. Jahrhundert die ersten Reben eingeführt, sagt Alfredo Guitérrez, der die heimischen Tropfen in einem Lokal verkosten lässt.
Durante estos 5 siglos las variedades que teníamos originariamente eran todas europeas.
Die Rebsorten, die während dieser 5 Jahrhunderte hier wuchsen, waren alle europäische. El Hierro hat 40% aller Rebsorten, die auf den Kanaren angepflanzt werden. Und einige davon gibt es nur noch hier. Der Grund dafür ist die Reblaus. Die hat in Europa fast alle Reben zerstört. Auf El Hierro gab es sie nie.
Die meisten Sorten hatten sich sehr gut an das trockene Klima angepasst.
Es gab hier auf den Kanaren immer extreme Hitzewellen. Und die meisten dieser Reben haben sie überstanden, weil es im Winter immer genügend geregnet hat.
Doch die vergangenen Winter waren trockener als je zuvor. Und das ging auch an den Reben nicht spurlos vorüber.
Die widerstandsfähigen Sorten, die hatten nur 20% Verlust, andere bis zu 80. Der Listan Blanco etwa hält Trockenstress und Krankheiten gut aus. Aber der Barboso, von dem es in den normalen Jahren etwa 1000 Kilo Trauben gibt, der hat in diesem Jahr überhaupt nichts getragen. Es war so schlimm, dass man zum ersten Mal erlaubt hat, dass bewässert werden durfte.
Aber die Hoffnung, die stirbt bekanntlich zuletzt. Auch auf El Hierro.
Also, wir haben den Klimawandel auf den Kanaren. Aber wir haben auch die Rebsorten, die mit dem Klimawandel zurechtkommen. Wir haben Sorten, die nicht mehr als 50 Liter Wasser im Jahr brauchen.
Doch wenn es selbst diese paar Liter nicht mehr regnet? Es gab dramatische Zeiten in der Geschichte von El Hierro. Immer, wenn der Regen ganz ausblieb.
Dürrejahre, die haben eigentlich immer zu Auswanderungswellen geführt. Es gab keine Überlebenschance, das Vieh starb, man musste auswandern. Und die Menschen sind noch in den 50er Jahren, also 49, 50, diese Jahre waren wohl sehr trockene Jahre. Und noch da sind die Menschen in Segelschiffen, die kaum seetauglich waren, nach Amerika losgesegelt. Und hier gibt es wohl kaum eine Familie, die nicht Verwandte in Lateinamerika hat, vor allem heutzutage in Venezuela.
Auch Amos Lazardo mit seinen 70 Jahren erinnert sich an solche Fälle.
Als ich 8 oder 10 war, sind hier viele Leute noch ausgewandert, nach Venezuela meistens, um Geld zu verdienen, damit sie sich nach der Rückkehr eine Zisterne bauen konnten.
Solche Zisternen waren teuer, weil der Kalk eingeführt werden musste. Man sieht sie noch im Ekomuseum von Guinea. Guinea ist ein altes Ausweichdorf, in das die Bewohner der Hochebene bis in die 1950er Jahre im Winter und zur Obsternte herunterkamen. Ruben Acosta ist Museumsführer und hat eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Ort.
Meine Familie von meinem Vater aus El Pinar. Sie kommen Camino de San Salvador hier unter, auch zweimal nach Los Llanillos.
Allzu lange ist das Dorf noch kein Museum.
Die Leute benutzen die Häuser bis 1980. Die Leute benutzen das Land. Jeden Haus hat eine Zisterne, so sie hatten hier Wasser.
Auch die schwarzen Steinhäuser aus dem 17. bis ins 20. Jahrhundert erzählen vom steten Ringen ums Wasser. Von Dachrinnen aus ausgehöhlten Baumstämmchen, über gemauerte Rinnen neben den Treppen, in sorgfältig abgedichteten Behältern wurde es penibel gesammelt. Jeder Tropfen war kostbar und man kann immer noch ermessen, wie schrecklich es für eine Familie gewesen sein muss, wenn in trockenen Monaten der Wasserspiegel im Tank sank und sank und am Ende nicht mal mehr eine Pfütze zurückblieb.
Reina de la
Im Lauf der Zeit wurden 3 Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut. Aber sie fressen viel Energie. Und also beschlossen die Politiker zu Beginn des 3. Jahrtausends, mit Hilfe der EU das Problem ein für alle Mal zu lösen. Eine Art Befreiungsschlag. Bei Valverde stellte man 5 Windräder auf. Weiter oben in Tinjor ist ein mit Plastikfolie ausgelegtes Becken zu einem Drittel mit Wasser gefüllt.
Wir stehen hier am oberen Wasserdepot dieses Windwasserkraftwerks. Das ist ein großes Wasserbecken in einem ehemaligen Krater auf 700 Meter Höhe und hat ein Verfassungsvermögen von 380.000 Kubikmeter. Unten stehen 5 Windräder. Wenn die überschüssige Energie haben, dann wird Wasser vom unteren Speicher, der relativ auf Meereshöhe ist, hochgepumpt zu diesem Speicher. Wenn dann zu Spitzenzeiten Energie benötigt wird, dann wird das Wasser runtergeleitet über eine Wasserleitung und unten sind Turbinen, die dieses Wasser dann in Strom verwandeln.
Soweit die Theorie. Auf diese Weise, hieß es vollmundig, werde die Insel ihren Energiebedarf auf lange Sicht zu 100% autonom decken. Doch die Praxis hat die Erwartungen nicht erfüllt, weiß ein Besucher am Rande des Beckens.
Nicht wirklich, weil der See anscheinend ein zu geringes Fassungsvermögen hat, um die Differenz auszugleichen. Sie waren zu optimistisch und haben es falsch berechnet. Oder das Geld ist ausgegangen, das weiß ich jetzt nicht.
Also es ist zum einen, weil eins der Depots zu wenig Fassungsvermögen hat, aber das System an sich hat wohl nicht genügend Flexibilität, um solche Spitzen zu bestimmten Zeiten richtig schnell genug auszugleichen.
Ohne das alte Dieselkraftwerk geht es also weiterhin nicht. Die Meerwasserentsalzung kostet nach wie vor ordentlich Geld und auf El Hierro geht der Kampf um jeden Tropfen Wasser unvermindert weiter.